Einen wunderschönen guten Mittag. Ich habe hier den Lukas Fuchsgruber. Der spricht heute über Glam zwischen Lod und Shrug. Museumskritik für Hackerinnen. Und wir verstehen das als eine Einladung. Einladung an HackerInnen, sich an der kritischen Weiterentwicklung, Öffnung und Reflexion von Museen zu beteiligen. Viel Spaß mit Lukas.
Ja, vielen Dank für die Einführung. Vielen Dank für die Einladung, dass ich hier reden darf. Bin ein bisschen nervös, ist der größte Saal, in dem ich je gesprochen habe. Aber das wird schon. Genau. Ich habe gerade 4 Jahre an der TU in Berlin gearbeitet. Ich bin Kunsthistoriker und wir haben da ein Projekt zur quasi Debatte um die gesellschaftliche Rolle von Museen. Also was sind Museen, was sollen sie sein, wie stehen sie mit sozialen Fragen im Verhältnis? Und meine Arbeit da drin war, sich mit der Digitalisierung in Museen zu beschäftigen. Genau, also so ein Projekt macht man natürlich nicht alleine. Also ich hatte ganz viele tolle Kolleginnen, Chefinnen, Mitarbeiterinnen und wir hatten auch einen kritischen Beirat und genau, ohne die könnte ich diese Arbeit quasi nicht machen. Auch wichtig sind natürlich KollaborateurInnen in Softwareprojekten zum Beispiel, die wir gemacht haben. In meinem Vortrag möchte ich Konfliktlinien der Digitalisierung in Museen zeigen, mit denen ich mich beschäftigt habe. Ich möchte auch so Ideen und Vorschläge präsentieren zur im Prinzip digitalen Demokratisierung von Museen und ich werde noch erzählen, was ich darunter verstehe. Und ich möchte auch einfach ins Gespräch kommen mit anderen Leuten. Also ich habe nicht irgendwie den perfekten Plan oder so mitgebracht, sondern ich habe so ein paar kleine Ideen, aber ich wäre total interessiert, eure Ideen zu hören. Genau, also um jetzt das Geheimnis zu lüften, was jetzt Glam, Lod und ist. Also Glam ist eine Abkürzung für Galleries, Libraries, Archives, Museums, also quasi Kulturerbeinstitutionen, die Kulturerbe erhalten und zugänglich machen. Lod heißt Linked Open Data, das ist ein Buzzword in dem Bereich, also die standardisierte Vernetzung von Museumssammlungen. Und damit sind ganz viele Hoffnungen verbunden, über die ich heute ziemlich, also ein bisschen kritisch sprechen möchte. Und dieses Schulterzucken, das steht halt für die digitale Ratlosigkeit, die sich manchmal breit macht. Das führt dann dazu, dass Museen irgendwie sehr fragwürdige Partnerschaften eingehen, zum Beispiel mit Google oder Facebook, irgendwelche Metaverse, Blockchain, KI-Geschichten. Da bin ich dagegen und hoffe, dass wir coole Gegenvorschläge machen können. Also der Talk hat so 3 Teile. Erstmal dieses Wort Museumskritik, was meine ich jetzt damit? Das will ich euch mal ein bisschen zugänglich machen. Dann schauen wir in die Geschichte, weil ich habe eine Fallstudie gemacht zur Geschichte der Digitalisierung bei den staatlichen Museen Berlin, also so ein riesen Museumskonstrukt, also die ganzen großen staatlichen Museen in Berlin. Und dann kommt so der Ausblick mit den Einmischungen. Okay, also was könnten wir unter Museumskritik verstehen? Also mir ist wichtig, damit anzufangen, weil ich möchte meinen Talk eigentlich so in den aktuellen politischen Verwerfungen wirklich positionieren, so wie dieser ganze Kongress ja auch dieses Jahr mal wieder. Also es geht um den antifeministischen und rassistischen Backlash, den wir erleben, rechter Populismus, Klassenkampf von oben. Und tatsächlich haben Museen mit sowas zu tun, weil Museen sind Orte, in denen um Geschichte gekämpft wird eigentlich. Also entweder wir blicken eben nostalgisch auf hübsche Gemälde und glorifizieren die Vergangenheit oder wir eignen uns dieses Erbe eben kritisch an. Also reden über Ausschlüsse, Machtverhältnisse, wie sich solche Geschichten eben auch hinter hübschen Bildern und Steinen auch verstecken. Also kritisieren heißt in dem Fall ja auch dann verteidigen eigentlich. Also wir eignen uns diese Orte an, versuchen sie zu öffnen und vielleicht auch ein Stück weit zu verändern. Da gibt es auch, möchte ich ein paar Bücher quasi auch empfehlen, wenn ihr euch das ein bisschen anschauen wollt. Also Carol Duncan, eine feministisch-marxistische Position so aus den 80er Jahren, 70er, 80er. Da geht es darum, wie patriarchal eigentlich Museumsräume sind. Dann aktuellere Bücher, Nora Sternfeld, das radikaldemokratische Museum, also wie können wir so Radikalpädagogik auf Museen beziehen, also wie können wir diese Geschichte, die nun mal so ist, wie sie ist, und die Kunst, die so ist, wie sie ist, wie können wir die aneignen und kritisch reflektieren im Austausch? Ein Buch, auch das so ein bisschen diesen kolonialen Aspekt beschreibt, von Dan Hicks, über die ganze Gewalt, die sich mit vor allem jetzt ethnologischen Sammlungen auch verknüpft, da die eben durch koloniale Raubzüge oft zusammengebracht wurden. Und das letzte Buch ist von Nisan Chaket, eine Marxistin, Kunsthistorikerin, die eben diesen Zusammenhang von Reichtum, Kapital und Sammeln beschreibt, also wie reiche Leute Steuern sparen, indem sie Kunst in Museen geben zum Beispiel, und was das mit unseren Kunstsammlungen eigentlich macht. Genau. Dann gibt es auch so die handfestere Museumskritik natürlich. Das ist jetzt hier eine Kämpferin fürs Frauenwahlrecht, die aus Protest gegen eine Verhaftung von ihrer Mitstreiterin ein Gemälde mit einer nackten Frau drauf mit einem Messer zerhackt. Das war damals so eine Protestaktion, genau, weil die Frauenwahlrechtsbewegung total bekämpft wurde. Und dann haben die zu ziemlich rabiaten Mitteln gegriffen. Also dem Gemälde geht's gut, es wurde natürlich restauriert. Auch heute gibt es Bewegungen, die Museen zu politischen Orten machen, also feministische, antirassistische, klimapolitische Kämpfe, antikoloniale Kämpfe, antikapitalistische Kämpfe gehen in Museen rein. Und wenn ihr euch jetzt daran erinnert, was ich gerade so sagte, es gibt eine ganz lange Kritik an Macht und Repräsentation und Ausschlüssen in Museen. Und dann passt es natürlich, dass Bewegungen, die für die ausgeschlossenen, entrechteten, ausgebeuteten Menschen und die Welt kämpfen, halt auch an diesen Ort gehen und das da reintragen. Museen sind natürlich ein bisschen überfordert damit, wenn das alles passiert, weil Museumsräume, das funktioniert natürlich nicht so gut, aber für uns ist eigentlich total nachvollziehbar. Ne? Also ich denke, viele Leute hier auf dem Kongress sind mit solchen Bewegungen verbunden, und das ist jetzt so die erste Einladung. Folgt mal dieser Spur. Warum gehen diese Bewegungen so stark in die Museen? Dann gibt es natürlich auch so ganz andere Museen. Also wir haben jetzt die großen gesehen, wo der Protest stattfindet, aber es gibt natürlich auch Community-Museen wie hier das Friedrichshain-Kreuzberg-Museum in Berlin, so ein Stadtteilmuseum oder das Schule-Museum. Das sind so Orte, die den Blick einfach komplett verschieben auf ein marginalisiertes Erbe und Räume öffnen für eine andere Archiv- und Sammlungspraxis. Und ich habe hier ein Buch noch rausgezogen, das soll so ein bisschen verdeutlichen, dass das eigentlich bis auf die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts zurückgeht, als so vor allem die schwarze Bewegung Archivieren und Sammeln auch als einen politischen Kampf gemacht hat. Also eigene Archive zu betreiben, eigene Sammlungen zu betreiben. Das ist so ein, ja, auch wieder so ein radikal-pädagogischer Ansatz. Und mein Fokus, also danke an Katia für das Meme, mein Fokus ist aber eben auf die großen Museen. Jetzt mal hier das Humboldt-Forum. Und mir geht es darum, quasi diese Museumskritik, die ich jetzt gerade so ein bisschen abgerissen habe, und digitale Sammlungen zu verbinden, also Datenbanken, die online sind, Kataloge und Inventare, die Museen im Internet veröffentlichen. Also die Frage von Museen und digitaler Politik. Also wofür ja diese Interventionen oder diese radikalpädagogischen Ansätze stehen, ist ja quasi den Raum und das Ausstellen und die Vermittlung in Museen quasi zu erschüttern. Also da können wir wirklich sehen, da tut sich total viel. Es werden viele Projekte und kritische Ausstellungen gemacht. Aber was halt trotzdem recht stabil bleibt, ist die Dokumentation, also die ganzen Wissensspeicher des Museums, die Datenbanken und so weiter. Also es ist hier mal jetzt so symbolisch quasi verdeutlicht mit die Inventarkarte, das historische Dokument wird dann so mehr oder weniger eins zu eins in die Online-Sammlung übertragen. Also warum ist das so? Irgendwie vor allem scheint Digitalisierung eine Reproduktion zu sein von dem bestehenden Wissen. Also ne, die Dokumente, die den Besitz und die Autorität und die Deutungshoheit, die das sind, sorry, die werden übertragen. Und diese ganzen Jahrzehnte von Kritik und Protest, die haben hier wirklich wenig Spuren hinterlassen, muss man sagen. Also, und für mich bedeutet das, ein hochpolitischer und eigentlich sehr sensibler Aspekt der Museumsarbeit? Also was bedeuten die Dinge und wem gehören sie und was, ja, was haben sie für eine gesellschaftliche Bedeutung? Der wird dadurch eigentlich entpolitisiert, würde ich sagen. Und hier mal ein bisschen ein drastisches Beispiel dafür. Also als das Humboldt-Forum, dieses sehr umstrittene Museum in Berlin, eröffnet hat, haben die versucht, halt die Ausstellung auch kritisch zu reflektieren und haben in der Abteilung des Ethnologischen Museums eine Vitrine aufgestellt, wo ein Stück aus der Datenbank ausgedruckt drin hing und daneben so Stimmen von Betroffenen, die gefragt wurden, was ist denn falsch an dieser Dokumentation? Also einfach so ein Screenshot. Und da steht dann, dass der Name, der dort für die Gruppe verwendet wird, der das Objekt gehörte, dass der falsch ist, dass der kolonial rassistisch ist. Und das ist ja sehr eindrücklich. Und jetzt aber, wenn ich heute in die Datenbank gehe, dann steht der Name da immer noch. Und jetzt frage ich mich quasi, wie kann das sein? Also das führt mich jetzt so zu der Frage, was für eine Geschichte hat diese Datenbank und warum ist die, wie sie ist und warum ändert sie sich so wenig? Also wir kommen jetzt so zum zweiten Teil der Geschichte. Diese Datenbank wurde 2011 veröffentlicht, also eine Datenbank für alle Sammlungen der staatlichen Museen in Berlin. Da sind 200.000 Sachen eingetragen online. Das ist 2011 online gegangen. Kurz darauf gab es eine Sitzung im Abgeordnetenhaus in Berlin, weil sich so die Politik gefragt hat, warum sind es eigentlich nur 200.000 oder 150.000, zwischen 200.000? Weil wir haben ja viel mehr Sachen, also es sind richtig viele Museen, es sind Millionen von Objekten drin. Und darauf hat dann der Direktor der Gemäldegalerie ganz forsch geantwortet, es gibt eine Strategie, es wird alles digitalisiert, es kommt alles ins Netz. Das klingt interessant, aber ist halt überhaupt nicht so, weil 2020 gab es eine Studie des Wissenschaftsrats, und die dann eben nochmal betont haben, es sind nur 4% online. Genau. Also, ich wollte was erfahren über die Entstehungsgeschichte dieser Datenbank. Was wir gemacht haben, ist seit den 90ern die Jahresberichte durchzukämmen nach Worten wie Computer, Digitalisierung, Datenbank, Internet, so die gängigen Begriffe. Danke an meine studentischen Mitarbeiterinnen an der Stelle. Und haben das alles in eine kleine Datenbank reingetan, um das eben zu analysieren und ein bisschen zu gucken. Ich habe das jetzt noch nicht online gestellt, weil ich gerade noch ein Buch über diese ganze Forschung fertig mache. Aber wenn das Buch rauskommt, kriegt ihr dann auch alle die Daten. Da sind dann so Zitate drin, also wenn es halt losgeht natürlich. In den 90ern, die ersten zwei Computer wurden gekauft und es gibt dann auch zwei Leute, quasi die benutzen. Dann werden Server und Netzwerke angelegt und genau. Also alles so wie erwartet. Dann finden sich auch so Zitate wie, der größte Teil der Dateneingabe erfolgte durch die Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Also man hat im Prinzip dann arbeitslose Menschen genommen, um die Karteikarten abzutippen. Das symbolisiert für mich so wirklich eigentlich auch den Wert dieser Digitalisierung. Also dass es wirklich eine Niedriglohnarbeit ist, dass es wirklich nur darum geht, diese alten Dokumente zu reproduzieren. So um die Jahrtausendwende ungefähr geht es dann los mit Webseiten und wir fangen dann an davon zu hören, dass dieses Online-Angebot mit den gesammelten Sammlungen, das 2011 online ging, geplant wird. Und da ist jetzt wirklich ein Umbruch zu beobachten. Also wir hören hier Zugänglichkeit, Einheitlichkeit, okay, hier zeichnet sich was ab. Ein weiteres Zitat kann das nochmal so ein bisschen zuspitzen. Das Zeitalter der Eigenentwicklungen geht zu Ende. Die Zukunft liegt in einer Kooperation mit der sich heute auch im Kulturbereich immer stärker professionalisierenden Softwareindustrie. Und bei euch und bei mir gehen dann natürlich dann irgendwie die Alarmglocken an. Wer ist denn diese Softwareindustrie? Was machen die mit den Museen? Aber vielleicht noch erstmal, das mit den Eigenentwicklungen klingt ja total spannend, oder? Also was sind das für Eigenentwicklungen? Was haben die Museen selber entwickelt? Habe ich dann mal ein bisschen recherchiert, was war das so? Der Vorläufer war im Prinzip seit den 70er Jahren in UK, gab es also so Computerleute in Museen, die angefangen haben, sich Datenbanken zu überlegen. Und es war im Prinzip also so wie kleine Textdateien mit einheitlichen Schlüsseln, um die einzelnen Aspekte des Werks aufzuschreiben. Und wenn ein anderes Museum die haben wollte, um das vielleicht mit den eigenen Sammlungen zu vergleichen, hat man so Magnetbänder rübergeschickt. Und diese Software, die heißt GOS, die wurde dann seit den 80ern in Berlin mit dem Zuse-Institut weiterentwickelt. Also die staatlichen Museen und das Zuse-Institut haben da kooperiert, haben eben dieses, ja, ein bisschen modernisiert quasi. Der Zugriff wurde beschleunigt, diese Begrifflichkeiten, Standardisierungen wurden verbessert, die Suche, Bilder konnten rein und eben eine Schnittstelle zum Web wurde umgesetzt in den 90ern dann. So, kurz gucken. Das Problem war nur, das Interface war nicht wirklich konkurrenzfähig. Also da finden sich dann wirklich so Zitate wie, dass die MitarbeiterInnen halt einfach so Office-Umgebungen gewohnt sind und wollen, dass die Museumssoftware genauso einfach funktioniert. Also absolut nachvollziehbar natürlich. Deswegen gab es eine Ausschreibung für ein neues kommerzielles Produkt quasi, wo sich dann verschiedene Firmen bewerben konnten. Und es wurde dann Museum Plus, einfach ein kommerzielles Produkt von einer Firma, die heißt Z.com. Und ich hatte den Screenshot ja schon mal gezeigt, also einfach wie so eine digitale Karteikarte. Und was diese Software quasi ausgezeichnet hat, ist, dass sie so einen ganz starken Bedarf an Standardisierung und Organisation und Rationalisierung eben ermöglicht hat. Also das ist wirklich dann ein Tool, um alles Mögliche inzwischen zu organisieren, also den Verleihverkehr, wenn Gemälde in andere Museen kommen und so weiter. Und mit diesem Tool wurde dann eben auch diese Online-Sammlung, die heißt, hieß damals noch SMB Digital, wurde 2011 dann veröffentlicht, dass eben die ganzen Sammlungen alle die gleiche Software verwenden und das dann zusammenspielen auf eine Webseite. Das wurde dann gelauncht und wurde ab da eigentlich total vernachlässigt. Da ist eigentlich nichts mehr passiert. Das Interface war wirklich schlecht, weil es waren ja so unterschiedliche Museen und dann irgendwie das einheitlich darzustellen hat halt hinten und vorne nicht funktioniert. Also dann wurden einfach die Beschriftungen für die Felder zum Beispiel einfach weggelassen, weil man keine gefunden hat, die für alle Museen passen. Und inzwischen haben sie es gelauncht mit einem besseren Interface. Also das wurde vernachlässigt. Der Fokus war dann eben LOT. Also ihr habt euch schon die ganze Zeit wahrscheinlich gefragt, wann kommt jetzt endlich LOD, Linked Open Data. Nämlich es ging darum, jetzt sind quasi die einzelnen Museen zusammengespielt. Jetzt sollen die national bundesweit zusammengespielt werden und dann auf europäischer Ebene alle Daten zusammengeführt werden. Das war so das Projekt der Zeit. Also durch die Errichtung der interdisziplinären deutschen digitalen Bibliothek, so hieß das, soll eine angemessene Beteiligung Deutschlands innerhalb Europäer gewährleistet werden. Also die Sachen, die vorher aus den Papiergeschichten in die Datenbank gekommen sind, sollen jetzt in so nationale Aggregatoren reingeführt werden und dann auf europäischer Ebene. Also immer schön standardisiert von ganz unten bis ganz oben. Das Zwischenstück, eben die Deutsche Digitale Bibliothek, ist auch so eine Sammlungsvereinigung von, also es heißt Bibliothek, aber es ist auch für Museen. Das erzeugt ja noch mehr diesen Fokus auf Standardisierung. Ne? Also wenn bis auf die europäische Ebene so einheitliche Standards herrschen, da wird so sehr stark normiert, was ist eigentlich eine digitale Sammlung. Das erwähne ich jetzt hier so, weil es gibt durchaus auch andere Ansätze, die so aus dieser kritischen Museumspraxis kommen. Wir sprechen da zum Beispiel über inklusive Dokumentation. Da gibt es ein Toolkit, das heißt Revisiting Collections. Da geht es darum, andere Stimmen zu hören und Leute zu fragen, was sie vielleicht für ein Wissen zu den Museumssammlungen haben und das eben auch genauso standardisiert zu erfassen und zu erhalten. Und jetzt frage ich mich quasi, ob so eine Vielfalt in Daten, also wie bei diesem Modell, und diese Vernetzung und dieses alles muss zusammengeschaltet werden, ob das nicht irgendwie in der Konkurrenz quasi steht. Also ich habe den Eindruck. Die 2010er Jahre waren dann auch die Zeit der digitalen Vermittlung. Also wie können wir das Kulturerbe im Netz mit neuen Technologien zeigen? Neu heißt natürlich KI, Virtual Reality und diese ganzen Sachen. Eine Firma mit wirklich großem Einfluss in dieser Zeit war Google. Google hat nämlich in den 10er Jahren beschlossen, sie wollen im Bereich Kulturerbe aktiv werden, haben ein Institut gegründet, Google Arts and Culture, und haben einen sehr spektakulären TED-Talk gehalten, bei dem sie eine KI benutzt haben, um Ähnlichkeit in Bildern, also hier sehen wir ganz viele Porträts, aus verschiedenen Sammlungen zusammen zu präsentieren, und dann ist da so eine Bilderwolke entstanden, durch die man so durchfliegen konnte. Und das wollten dann ganz viele Museen haben. Und das sage ich jetzt nicht nur einfach so, sondern das kann ich euch auch beweisen. Nämlich in Deutschland war das so, es gab dann die Digitalstrategie der Bundesregierung von 2018. Da war ein Förderpunkt, also mit mehreren Millionen gefördert, die digitale Vermittlung der Zukunft in Museen. Eben mit Virtual Reality, mit KI, also diese ganzen Geschichten, die so Konzerne wie Google und Facebook in dieser Zeit auch gepusht haben, also so 3D-Brillen, Metaverse und so weiter, waren da mit drin. Und bei der Umsetzung, das seht ihr auf der anderen Seite, das war ein Programm mit dem Titel Museum 4.0, da waren dann wieder die staatlichen Museen, über die wir jetzt hier auch schon die ganze Zeit reden, in Berlin ganz federführend, weil die haben das so großteils koordiniert. Also hier werden dann wirklich so Sachen ausprobiert mit einer ganz starken sozialen, Begrifflichkeit, also verknüpfte Daten, offene Daten, Zugang, Vielfalt und so weiter, aber eben mit diesen Tools. Mal so einen Blick rein, wie da so die Sprache ist. Also wie wird KI und Linked Open Data bei den staatlichen Museen dann verstanden? Aus dem Blog von Museum 4.0. Da geht es darum, dass die Online-Sammlung eine Multi-Experience-Plattform werden soll. Zu diesem Zweck werden mittels KI und Linked Open Data individuelle Bezüge zwischen und zu den Sammlungen hergestellt. Also die Sammlungen sollen stärker vernetzt werden mit so Algorithmen. Das sieht dann auch so aus, ist auch so eine Bilderwolke. Und das ist jetzt ganz klein, aber ihr könnt es euch online anschauen. Da sind dann so die Wolken, also zwei Sammlungen aus dem gleichen Jahrhundert werden zusammengeführt. Und über so Sachen wie, hier ist eine Ecke mit Landschaften, hier ist eine Ecke mit Porträts, hier sind Fotos, hier ist Schmuck und so weiter, kann man dann diese Wolke navigieren. Und wenn wir in den Code schauen, der ist online, dann sehen wir halt, dass das so ein TensorFlow-Modul irgendwie ist und das ImageNet-Modell, also so ein ganz Standard-Bilderkennungsalgorithmus, also nichts Kunsthistorisches oder irgendwie kritisches quasi, wird hier einfach halt draufgeklatscht, wie ähnlich die Sammlungen aussehen. Ganz großes Buzzword dieser Zeit, das lasse ich hier aber mal komplett raus, es waren so Games, also es wurde alles Mögliche, was irgendwie spielerisch ist, eingesetzt, und was mich daran irgendwie so ein bisschen schockiert hat damals, das war, als das Humboldt-Forum eröffnet hat, wurden ganz viele so Games lanciert, wie sehr das sich eigentlich an so einer kommerziellen Ästhetik orientiert. Also da wurde dann sowas wie, die BesucherInnen werden so getrackt mit so einem Tracking-Armband und erstellen dann ein Persönlichkeitsprofil, in dem sie durch die Sammlung laufen, wurde als so interaktive, partizipative Maßnahme verkauft. Oder dass man Museumsobjekte daten kann, also irgendwie mit denen so chatten kann. Und da habe ich einen Vortrag bei der Remote Chaos Experience damals gehalten, könnt ihr euch gerne anschauen. Und in der Datenschleuder ist ein Artikel drüber. Genau. Die aktuelle Digitalstrategie, also die nächste jetzt quasi, die will dann wieder mehr Linked Open Data. Also da wird diese Deutsche Digitale Bibliothek, ihr erinnert euch, das Zwischenstück zwischen den nationalen Sammlungen und der europäischen Sammlung, das soll gelauncht werden. Und da fand ich die Sprache eben sehr interessant. Quasi das Projekt steht für Demokratisierung von Wissen und Kultur. Und die Datenbank schafft neues Wissen, indem sie die Digitalisate miteinander vernetzt. Also Demokratisierung und neues Wissen sind ganz schön starke Claims, finde ich hier, die Claudia Roth da macht. Ich würde sagen, ich würde sagen, wenn ihr euch an den Anfang erinnert, dann wird euch nicht überraschen, dass ich glaube, dass das überhaupt nicht die Demokratisierung ist, auf die die kritischen Bewegungen oder eine kritische Perspektive auf Museen hinaus will. Das ist keine Öffnung für ausgeschlossene Stimmen, für diese ganze Frage von Macht in Museen. Und ich würde sogar im Gegenteil sagen, dass so eine Form der Vernetzung wirklich die Autorität von Museen eher stützt. Und das verstehe ich wirklich nicht als Demokratisierung. Vielleicht jetzt mal, um zu den Einladungen und Gegenperspektiven zu kommen, so ein paar Beispiele, also eigentlich ganz wenig Beispiele für Interventionen. Und dann können wir ins Gespräch kommen. Also ich würde sagen, eine Gegenperspektive, und das soll jetzt wirklich nicht so hochtrabend klingen, aber nur so eine, die mir eingefallen ist, ist eben, ich fände es ganz wichtig, dass man so vernetzte Daten gemeinsam schreiben kann. Also dass man es einfach ausprobiert. Wir haben mit ein paar Leuten auch so aus dem Chaos-Umfeld oder aus dem Chaos selber mal sowas ausprobiert, ein kleines Community-Archiv-Interface programmiert. Und das ist online, es gibt einen Prototyp, eine kleine Dokumentation dazu, wo wir uns so diese politischen Fragen stellen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr sowas ausprobiert oder uns wissen lasst, wie ihr das findet. Gefördert war es vom Prototype Fund, die ja auch hier sind. Danke an dieser Stelle. Eine andere Oberfläche, die ich ganz spannend finde in dem Raum, ist Wikidata, also das offene Datenrepositorium, das so zu Wikipedia und so dazu gehört, weil ich das wirklich auch als Raum für eine demokratische Dokumentation verstehe, weil es sieht nämlich so aus, dass durch das Engagement von ein paar Leuten viele Gemäldesammlungen dort hin kopiert wurden, also der Katalog komplett dort ist, nur dort kann ich ihn ja ohne um Erlaubnis zu fragen bearbeiten, und ich denke schon, dass wir da in Zukunft noch quasi, wie soll ich sagen, Potenziale öffnen können, dort dann wirklich die kritische Forschung zu Kunstwerken in den Daten auch abzubilden. Ich habe das mit meinen Studierenden ein bisschen ausprobiert und auf meinem Blog Null Museum könnt ihr das nachlesen, wenn euch das interessiert. Jetzt Let's Hack. Oh nee, das habe ich eigentlich schon wieder rausgeschmissen. Ja, genau. Also, eine weitere Idee ist, also wir waren bei Wikidata, hatte ich ja gesagt, dort sind teilweise Sammlungen hinkopiert. Also von diesen 4%, die online sind, sind dann vielleicht, sagen wir mal, 0,4% oder so auch auf Wikidata kopiert. Dank der fantastischen Initiative Frag den Staat haben wir aber das gesamte Inventar der staatlichen Museen, also 1,7 Millionen Objekte inzwischen bekommen. Das liegt bei Frag den Staat. Und eine Idee jetzt wäre von meiner Seite, also ich kann es nicht, vielleicht könnt ihr es, aber ich fände es toll, wenn dieser Katalog, dieser Gesamtkatalog tatsächlich auf Wikidata wäre, dass man auch was damit machen kann und damit weiterarbeiten kann. Genau, dann hätten wir quasi die staatlichen Sammlungen dann tatsächlich überholt, weil die haben sie immer noch nicht online gestellt. Und das war es auch schon. Ich will gar nicht so viel vorgeben, sondern es geht mir wirklich darum, so Ideen anzuteasern und mit euch zu sprechen. Aber vielleicht nochmal so zusammengefasst, also ich bin der Meinung, eine andere Dokumentation von Kulturerbe ist möglich. Wir können Museen hacken. Die digitale Politik, der Datenschutz, die Plattformkritik, Free, Libre, Open Source Software und so weiter, die wir hier auf dem CCC diskutieren, das kann tatsächlich ein Baustein in der Transformation von Museen sein, in diesen Kämpfen um Museen mitzumischen. Und mein Call to Action wäre quasi, wenn ihr Lust habt, helft mit, bessere Interfaces für demokratische Dokumentation zu machen. Also ich hätte Lust, mit Leuten zu diskutieren, wie kann sowas Spielerisches wie unser Community-Interface, das wir hatten, wie kann sowas mit Wikidata, mit so einem standardisierten Repositorium funktionieren. Also dass Leute, die sich gar nicht so stark auskennen, wirklich eingeladen werden können, an diesen Wissensspeichern mitzuwirken. Aber was mir wirklich am allerwichtigsten ist, unterstützt les- und schreibbare Wissensnetze für Museen, also in welcher Form auch immer. Es muss nicht Wikidata sein, wir brauchen nicht ein alternatives Monopol und so, aber denkt über diese Frage nach, so Kataloge reproduzieren Autorität, wie erhalten wir unser Wissen? Wir wollen sicher nicht auf Social Media nur zirkulieren, sondern wir wollen auch, dass das nachhaltig ist. Weil wir jetzt nur ganz kurz Zeit haben für Fragen und Diskussionen und so weiter, ich habe noch eine kleine After-Hour geplant, und zwar auf dem gleichen Stockwerk, hier ist drüben das House of Tea. Wer noch Lust hat, kann danach gerne so für ein Stündchen oder wie lange ihr wollt mitkommen, und wir trinken ein bisschen Tee und können noch planen, verschwören und all diese Dinge. Genau. Ja, ich freue mich auf eure Ideen. Ich sage danke. Ich habe Sticker dabei, wenn ihr Sticker haben wollt. Und ja, voll schön, dass ihr hier wart. Genau, danke.
Einladung und Hackerinnen und Hacker. Wir haben eine Fragerunde. Ich sehe da jemanden an der 3.
Danke für den Vortrag. Es gab ja Bestrebungen, die Bibliotheksarchive teilweise im Laienpublikum zugänglich zu machen. Haben diese Laien dann die Möglichkeit, auch diese Archive zu bearbeiten oder werden die davon ausgeschlossen, weil man das in einer hoheitlichen Hand haben möchte?
Ja, danke. Also die Frage trifft natürlich voll ins Ziel so. Also genau, es ist so, dass Leute oft eingeladen werden, in Kulturerbeinstitutionen einen kleinen Workshop zu machen, ihr Wissen weiterzugeben. Und mir sind kaum Fälle bekannt, wo das auch sich in den Datenbanken und Katalogen und so weiter niederschlägt. Die sind quasi heilig, aber irgendwo anders wird dann eine schicke Publikation oder ein kleines Ausstellungsprojekt, Workshop und so weiter gemacht. Und das ist, denke ich, wirklich die Herausforderung, das zu ändern. Und es gibt bestehende Modelle wie dieses Revisiting Collections, das hat ein Datenmodell und alles, um sowas zu machen. Also um ein bisschen so anekdotisch jetzt vielleicht zu werden, wenn ich mit Leuten geredet habe, die in Museen arbeiten und die solche Projekte, wie du beschrieben hast, machen, die haben dann teilweise das einfach irgendwo in der Datenbank noch eingespeichert, damit es irgendwie einfach im Hauptsystem auch ist. Ja. Aber danke, es trifft wirklich genau das Problem.
Die 4.
Inwieweit hast du denn mit hier drüben mit Leuten von Museen schon gesprochen? Ich glaube, die Staatlichen Museen Berlin sind ja ein sehr großer Tanker. Die sind jetzt vielleicht nicht so flexibel und offen für Kooperationen oder so, ohne denen jetzt was unterstellen zu wollen. Aber also ich arbeite auch in Berlin an einer Kulturinstitution und da gibt es, glaube ich, eine Menge Leute, die sehr offen sind für diese Form von Ansätzen. Insofern, also mich würde einfach, also und aus der Innenperspektive heraus, ne, gerade in Berlin, Kultur ist jetzt noch krasser unterfinanziert ja. als vorher, es gibt keine Leute, ja na klar können die das nur mit studentischen Hilfskräften und Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen Leuten machen und so weiter, weil die Budgets so eng sind, dass sie ja irgendwie gerade so irgendwie ihren Betrieb aufrechterhalten können. Und natürlich entschuldigt das nicht, dass man sich nicht auch der Zukunft zuwenden muss und den eigenen Bestand kritisch betrachten muss. Aber ne, wie weit seid ihr da auf die zugegangen und wie war die Reaktion?
Ja, danke, du hast schon perfekt zusammengefasst eigentlich. Also alle, viele interessieren sich dafür, kritische Sachen zu machen. Ich meine auch das Humboldt-Forum, das ja selber so stark in der Kritik steht, versucht der Dinge, also ich hatte ja einen Versuch, der irgendwie jetzt total komisch aussieht, aber so gezeigt, aber da passiert ja, also alle versuchen irgendwas zu machen und alle versuchen irgendwas Digitales zu machen und Spektakuläres und nicht Nachhaltiges und ja, also ich bin mit ganz vielen Leuten in Kontakt und die staatlichen Museen waren auch an unserem Projekt beteiligt zum Beispiel, also es ist jetzt nicht so ich gegen die, sondern waren auch im Projekt, ich bin auch assoziierter Wissenschaftler gewesen am Museum für Naturkunde, da haben wir Sachen ausprobiert, also es läuft total viel, aber eben so nicht so nachhaltig, dass wir da wirklich irgendwas groß verschieben können. Und deswegen bin ich hier und deswegen spreche ich davon, wie können wir trotzdem einfach intervenieren. Also mit Open Source, mit Open Data, also einfach die Sachen befreien und einfach schon mal machen. Ich glaube, das ist tatsächlich dringend. Wenn wir jetzt auf irgendwelche Förderprogramme warten, die gerade alle zusammengekürzt werden, also Antidiskriminierungsarbeit wird zusammengekürzt, soziale Arbeit irgendwie, Vermittlung, also alles wird weggespart. Genau, das ist, ich weiß nicht, ich will mich einfach nicht entmutigen lassen und deswegen habe ich Lust mit Leuten wie euch, so dass wir einfach machen. Und wenn allerdings Leute im Raum sind, die über Reichtum verfügen, also es wäre auch wichtig, diese Sachen zu finanzieren. Und genau, es war auch ein Projekt, also 4 Jahre Arbeit, ich bin gerade arbeitslos, also ich suche auch einen Job.
Die 2 ist sitzend, oder? Danke. Ja, gut.
Kurze Frage zu dem Talk. Du hast ja so 2 Zahlen genannt. Irgendwie, es kam erst diese 4% und später kam aber ja überfragt den Staat, dass eigentlich ja 100% schon digital vorliegen. Habe ich das richtig verstanden? Warum, also kriegen die nicht gebacken, irgendwie die 100%, die sie eigentlich haben, auch öffentlich zu machen? Oder
Ja, gute Frage. Ja, voll, das stimmt. Das klingt total unlogisch. Aber also, wenn jetzt einfach in den 90er Jahren so eine Person in einer Arbeitsbeschaffungsmaßnahme schnell was abgetippt hat in die Datenbank, dann ist das ja vielleicht sehr rudimentär. Es gibt kein Foto, es ist alles irgendwie, es ist halt so der historische Wissensstand. Und den Weg, den die staatlichen Museen gegangen sind, ist quasi im Interface, gibt es dann so ein Häkchen in die Online-Sammlung freilassen sozusagen. Und das Häkchen wurde halt nicht so oft gesetzt. Und einzelne Museen haben halt ganz viel Archivmaterial zum Beispiel auch da reingestellt und andere halt gar nicht. Das ist wirklich... Da gibt es, also das ist die Erklärung, ja, das ist die ganze Erklärung eigentlich. Ja. Und diese Online-Datei, die ist auch sehr fragmentarisch. So. Müsste man sich mal zusammen anschauen, wäre ein cooles Projekt.
Ein Menschen von der 1, dann den anderen Menschen von der 5.
Hallo, vielen Dank für den tollen Vortrag, ich habe es sehr genossen. Mit Blick auf Demokratisierung des Wissens und marginalisierte Gruppen und marginalisiertes Wissen, siehst du neben den Chancen, die du erklärt hast, auch Risiken darin, zum Beispiel zentralisierte Systeme wie Wikidata dafür zu nutzen, mit Blick auf Konformitätsdruck oder Beteiligung von marginalisierten Gruppen oder so. Und ja. Disclaimer, ich komme von Wikimedia und arbeite im Wikidata-Team.
Ja, dann hätte ich eigentlich an dich ganz viele Fragen. Also ich hatte bis jetzt Glück. Also unsere Interventionen wurden nicht gelöscht. Im Fediverse ist ja gerade so eine heiße Diskussion, wie antifeministisch ist eigentlich Wikimedia. Also viele Leute machen auch schlechte Erfahrungen, wenn sie Inhalte anlegen. Also es gibt ja ganz viele feministische Wikimedia-Projekte, die Artikel anlegen und dann gibt es irgendwelche Exklusionisten, Inklusionisten, ich weiß nicht, also irgendwie so Fraktionen, die das dann alles wieder löschen und die Leute unfreundlich behandeln. Ja, also ich würde sagen, Wikidata ist auch nicht frei von diesen ganzen Machtverhältnissen, also lasst uns da ein Auge drauf haben und reingehen und Dinge ändern. Und ja, die andere Frage wäre, was sind die anderen Möglichkeiten? Also irgendwie, ich bin großer Fan, ich denke, es ist die wichtigste Webseite der Welt, also wahrscheinlich, ja, genau die wichtigste, erfolgreichste, aber Demokratie heißt halt auch Probleme und Streits, genau, und Alternativen, ja, also ich finde immer noch gut, verschiedene Langzeitarchivierungen einfach zu machen, also wenn ihr irgendwelche Daten habt, dann tut die auf ein Langzeitrepositorium, damit andere Leute, sagen wir, in 50 Jahren gibt es vielleicht kein Wikimedia mehr, weil wir uns zerstritten haben oder so, dann wäre es ja gut, wenn noch irgendwo die Daten liegen. Also tut eure Forschungsdaten auf Langzeitrepositorien, damit Leute was damit machen können. Ich habe keine gute Antwort leider. Ich glaube einfach, das Internet ist gerade so ein problematischer, umkämpfter Ort. Also versucht einfach, eure Sachen auch gut zu sichern und zu archivieren, damit es diese ganzen Shitstorms und Kämpfe und so weiter übersteht. Aber danke.
Luja, die 5 bitte.
Vielen Dank auch für den Vortrag, sehr schön. Ich finde auch dein Plädoyer gut. Also Wikidata ist ja auch nicht Wikipedia und so, leicht andere Community, sehr, sehr viel inklusionistischer und da kann man auch viel probieren. Also es gibt Limits, die 1,7 Millionen Items, die du erwähnt hättest, die man da kreieren müsste, wäre sicher eine Debatte, die man erstmal führt, aber ich würde dir da auch gerne helfen. Also ich glaube, das kriegen wir hin. Ich glaube, du kennst vielleicht das Projekt Sum of All Paintings. Das ist ja sehr, sehr erfolgreich auch in dieser Domäne, wo man versucht hat, alle Kunstwerke in Wikidata anzulegen, soweit möglich. Die haben ja, glaube ich, 900.000 oder sowas auch ganz gut anlegen können bis dato. Und ich habe ja gesehen, du hast sehr interessante Erfahrungen auch gemacht mit den verschiedenen Aspekten. Man müsste sich ja noch Alternativen schaffen zu Wikidata, die auch verfügbar sind für nischigere Themen. Aber ich denke, dieser Fokus auf, wenn man nichts anderes hat, das mal in Wikidata reinzuschmeißen, ist sehr, sehr gut. Und du hast ja schon von der Tragik geredet, der kommenden Kostenkatastrophe, wo wir alle komplett weggeschnitten werden an allen Ecken und Enden. Und sich davor zu schützen und sich in diese freie Lizenzen zu retten und diese Demokratisierung über Wikimedia-Communities und da mehr Freiwillige anzubinden, ist, denke ich, eine alternativlose Bewegung. Aber hast du da auch Erfahrungen gemacht mit der Demokratisierung, die in irgendeiner Form negativ waren, also dass Leute dann Dinge falsch editiert haben, die du irgendwo online gesehen hast in Wikidata oder so, oder war das alles durchwegs positiv?
Ja, wow, was eine interessante Frage. Wow. Ja, also erstmal danke für den ganzen Kommentar, das war auch sehr hilfreich, danke, um es nochmal ein bisschen einzuordnen. Ja, nee, also ich glaube, Wikidata ist einfach noch so ein bisschen, unter dem Radar. Also Leute googeln halt keine Wikidata-Entities, um ihre Hate Speech abzuladen, sondern gehen direkt zur Wikipedia. Also irgendwie, ja, nee, hatte ich nicht, aber interessante Frage. Also umgekehrt, vielleicht um deine Frage nochmal aufzugreifen, wie können wir resilient dagegen sein? Also, oder was heißt resilient, defensiv dagegen sein, also diese Community schützen, vielleicht um die Wikimedia-Diskriminierungsdebatte nochmal aufzugreifen. Ich weiß das alles nicht, aber ich würde sagen, so zum Thema Archivierung, wir machen das jetzt mal in die Aufnahme rein und dann diskutieren wir das weiter.
Kannst du ein klitzekleines Sprechchen draus machen? Dann passt es noch rein.
Okay, ich versuch's. Wie ordnest du Kultur-Hackathons rein in das Thema? Also zum Beispiel Coding Da Vinci, die über 9 Jahre
Open Data. Magst du kurz sagen, was das ist? Achso, nee, es sollte ja kurz sein. Ja, aber vielleicht für alle das zu verstehen.
Ja, Coding Da Vinci war eine Hackathon-Reihe und die Organisatoren haben über 9 Jahre mit Museen, Archiven gearbeitet. Die sind super toll, finde ich auch, und haben regelmäßig in allen Bundesländern Hackathons gemacht und Leute aufgerufen, mit diesen Data, die dann Open Source waren, irgendwas zu machen.
Ja. Also genau, ich finde es auch schön, dass es hier zur Sprache kommt, weil das würde ich eben auch einordnen in dieses alle wollen, ja was machen, Daten zur Verfügung stellen und so weiter. Was mich daran oft so stört, ist, dass es schon so ausgewählt ist und dann, wenn es halt nur die Schmetterlingssammlungen gibt oder so, dann ist es irgendwie schwierig, vielleicht eigene Fragen zu verfolgen. Aber ich habe insgesamt eh auch mit sowas wie um Daten zu fragen, und so habe ich auch gute Erfahrungen gemacht. Also ich habe mal mit der mineralogischen Sammlung ein Projekt gemacht zu Extraktivismus und Kolonialismus, und es war total einfach, die Daten zu bekommen. Also genau, also schaut euch die Coding Da Vinci Daten an, holt, wenn ihr Daten wollt, dann fragt die Museen. Irgendwie, es gibt total die Offenheit. Ich glaube, eigentlich sollten sie einfach alles online stellen, damit alle alles damit machen können und damit diese Daten von Bewegungen angeeignet werden können. Aber Hackathons sind irgendwie cool. Es gibt auch eine kritische Debatte um so diese ganzen Prototypen und Hackathons, weil es immer nur so ein paar Tage oder ein paar Wochen oder ein paar Monate ist. Ich spreche als Mensch, der ja schon viele davon mitgemacht hat, und ich finde es irgendwie frustrierend. Also es ist halt genau wieder diese kleine Projektlogik und so weiter. Aber lassen wir uns davon nicht entmutigen. Ich kann gar nicht so viel dazu sagen. Ich denke, es ist gut. Danke, dass du es reingebracht hast.
Letzte rhetorische Frage. Müssen wir nicht beantworten. Geht auch gar nicht mehr, sonst ist Zeit vorbei. Wie viel Strukturalismus vertragen wir eigentlich noch?
Strukturalismus,
Aufbereitung von Daten nach demselben Schema der Standardisierung von DBB. Aber das können wir jetzt nicht mehr beantworten. Das ist vielleicht eine schöne Frage für das House of Tea, wo Lukas dann später ist. Vielen Dank, dir war es großartig.